Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, zu arbeiten. Folge 9 mit Dr. Sebastian Altfeld. Ich begrüße alle ZuhörerInnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur 9. Ausgabe Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Heute darf ich Dr. Sebastian Altfeld begrüßen. Sebastian ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Hagen. Nicht weit davon, im schönen Iserlohn, hat er eine Praxis zusammen mit klinisch arbeitenden KollegInnen. Heute habe ich Sebastian eingeladen, damit wir noch mehr über Alternativwege zu wissenschaftlichen Karrieren hören. Und diesmal ganz konkret im Bereich der sportpsychologischen Praxis. Sebastian hat sich nach der Promotion eben genau für diese entschieden. Und wie das Ganze gelaufen ist und warum er das gemacht hat, wie viel er noch mit Forschung am Hut hat und wie seine Promotion für ihn war, das erfahren wir heute. Ich freue mich wirklich dolle, dass du dir heute Zeit genommen hast, denn auch wenn man ja oft denkt, dass Professorinnen wenig Zeit haben und diese knapp ist, hatte ich das Gefühl, dass bei Praktikerinnen das fast noch knapper erscheint. Und deswegen ist es besonders schön, dass du da bist und dir für uns Zeit genommen hast. In diesem Sinne, hallo Sebastian.
Hallo Franzi, schön, dass ich da bin.
Schön, dass du da bist. Ja, wir fangen auch wenn es heute viel um Praxis gehen soll und wie dein Weg dahin gegangen ist, trotzdem wie immer mit der Frage an, wie bist du denn überhaupt zur Sportpsychologie gekommen?
Tatsächlich war es so, dass ich nach dem Abitur nicht wusste, was ich machen soll.
Bist ja auch nicht der Erste, ne?
Korrekt, ich glaube, das ist ganz typisch gewesen und ich hatte das Glück, dass ich dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Das habe ich dann im Sport gemacht, habe da in einem Basketballverein Grundschul-AGs gemacht und Mannschaften trainiert und habe dann zu dem Zeitpunkt den kompletten Jugendbereich halt gemanagt. Und in dem Jahr habe ich eigentlich sehr, sehr viele auch Sozialarbeitstätigkeiten gehabt. Also ich habe eine U16 betreut und da hatte ich dann mit Drogen zu tun. Da hatte ich dann mit sozialen Schwierigkeiten zu Hause zu tun, mit Gewalt zu tun. Also es war schon echt krass. Und gleichzeitig hat mir die Arbeit aber so mit Kindern und Jugendlichen extrem viel Spaß gemacht in Bezug auf Lehre. Also Dinge beibringen, natürlich als Trainer etc. Und da wusste ich irgendwie so, im Sport ist definitiv so meine Zukunft. Aber ich wusste nicht genau, ob ich dann Sport studieren will. Oder dann habe ich auch so ein bisschen die Studienbücher durchgewälzt und fand Psychologie da auch ganz cool. Und das hat so ganz gut gepasst, auch zu der ganzen Arbeit, mit denen ich mit den Kindern zu tun hatte. Und dann hatte ich das Glück, dass Jürgen Klinsmann einen Sportpsychologen vorgestellt hat. Das war genau zu der Zeit. Und das war das erste Mal durch Hans-Dieter Herrmann, dass irgendwie ein Sportpsychologe in der Öffentlichkeit war. So in der Presse zu dem Zeitpunkt, Anfang der 2000er. Und da war dann so, cool, das kann man kombinieren. Und dann war für mich klar, da will ich hin. Und dann habe ich mich glücklicherweise auch einen Psychologieplatz bekommen und habe dann klinische Psychologie in Bochum studiert, Bachelor und auch in Master. Also erst im allgemeinen Psychologie-Bachelor gemacht und dann den klinischen Master. Und habe dann relativ früh mich auch bei den Sportpsychologen in Bochum gemeldet, beim Professor Kellmann. Habe da dann meine Masterarbeit geschrieben und gleichzeitig auch eine HIWI-Stelle angefangen. Und darüber habe ich dann tatsächlich meinen Weg in die Sportpsychologie gefunden. Ich habe dann da ein Seminar auch bei der Gabi Neumann gehabt, bevor das alles passiert ist. Am Anfang des Masters, glaube ich, war das. Oder warst du schon im Bachelor? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das hat mich super fasziniert, war richtig cool und somit ist irgendwie mein Weg dann in die Richtung gegangen.
Ja.
Genau.
Okay. Und das kennst du das Thema deiner Masterarbeit noch?
Ja. Das waren die Entwicklung von psychologisch orientierten Basketballübungen. Da habe ich das Thema Volition aufgegriffen. Und das Ziel war halt, Volition zu trainieren, also volitionale Fertigkeiten zu trainieren, Umgang mit unangenehmen Gedanken, also da habe ich dann VKS und den HOSP halt mitverwendet Und habe dann entsprechend über eine Saison hinweg mit einer Mannschaft Intervention gestartet und eine Parallelmannschaft. Das war das Glückliche, das waren beide Mannschaften in einer Liga. Und habe dafür halt Basketball, also ganz normale Trainingseinheiten, also Trainingsübungen im Basketball verwendet und diese umgebaut, dass man damit volitionale Kompetenzen schult. Also Umgang mit Fehlversuchen beispielsweise provoziert, um dann Techniken zu vermitteln und somit in Repetitions zu kommen. Und das war richtig cool, weil am Ende echt ein signifikantes Ergebnis rausgekommen ist,
Das
dass
passiert
jemand.
ja nicht oft bei Masterarbeiten, ne? Das ist ja manchmal noch.
Was meinst du?
Das passiert ja nicht immer bei Masterarbeiten, dass
Genau. Also es
das
war cool, das haben wir auch
signifikant
hinterher
ist.
veröffentlicht, tatsächlich. Und das ist auch ein cooles, also es war eigentlich so ein, es war im Rahmen eines Projektes mit dem Deutschen Basketballbundes, dass diese Übungen entwickelt werden, dass halt Trainer ja einfach Sportpsychologie ins Training integrieren können, weil das ist ja immer ein Argument von wegen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Wenn ich aber ja Basketballtraining machen kann und gleichzeitig psychologisches Training integrieren kann, einfach weil ich den Schwerpunkt der Übung verändere, da haben wir ja so gesehen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das war echt cool. Wir haben da, wie gesagt, signifikante Ergebnisse sogar rausbekommen, dass halt die Spieler, die die Intervention mitgemacht haben über die Saison weg, besser mit unangenehmen Gedanken umgehen konnten, sich besser selbst motivieren konnten. Und das tatsächlich auch ein Effekt über ein halbes Jahr, der haltbar war. Das war schon echt ganz cool.
Aber das ist spannend. Dann hast du ja eigentlich schon bei deiner Masterarbeit eine sehr praxisorientierte Brille drauf gehabt.
Ja.
War dir das da schon klar, dass du gesagt hast, so, okay, das soll irgendwann mal in die Richtung gehen?
Absolut. Also ich wollte immer praktisch arbeiten. Dass ich tatsächlich dann noch in die Wissenschaft rutsche durch eine Promotion, hätte ich nicht erwartet. Aber dass ich in die Praxis wollte, war von vornherein für mich klar.
Okay, ja klar, auch wahrscheinlich dann durch die Erfahrungen, die du in deinem freiwilligen sozialen Jahr gesammelt hast.
Genau. Also dadurch, dass ich immer als Trainer tätig war oder ähnliches, da habe ich einfach einen super hohen Praxisbezug. Und ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich einfach unfassbar gerne mache, ne? Also direkt mit Menschen zu arbeiten, Menschen weiterbringen, Menschen irgendwie dabei unterstützen, irgendwie Potenzial abzurufen. Das ist ein grundsätzliches Thema einfach von mir. Und das hat sich dann auch einfach da wiedergespiegelt, in welche Richtung ich dann beruflich gehen werde.
Und trotzdem dann die Frage, wenn du jetzt sagst, dass du in die Promotion quasi gerutscht bist, kannst
Ja.
du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist das passiert? Du hast dann bei Kämann deine Masterarbeit wahrscheinlich auch geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann.
Hat er mir eine Promotionsstelle angeboten. Und das fand ich halt spannend. Also, wie gesagt, die Masterarbeit hat mir Spaß gemacht. Also, es hat mir auch Spaß gemacht, da wissenschaftlich zu arbeiten. Und dann hat er mir die Stelle angeboten. Und das war für mich einfach total cool, weil damals, also es war 2011. 2011 war das, habe ich die Stelle angeboten bekommen. Und damals war mir noch gar nicht so hundertprozentig klar, wie wird man Sportpsychologe und so weiter. Ne? Also da war ich ja gerade frisch Uni fertig und hast die Welt noch nicht verstanden. Und das war einfach total wertvoll, einfach da auch in die Sportpsychologie reinzurutschen. Ne? Und das Thema hat mich auch mega interessiert, muss ich dazu sagen. Also er hat mir ein Thema, also wir haben über das Thema gesprochen und es ging um Burnout bei Trainern. Michael hat ja da einen sehr guten Erholungsfokus in Bochum. Und das hat mich schon interessiert. Und das Thema Burnout bei Trainern war halt mega spannend. Einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Trainer. Und in dem Bezug hat mich das ja einfach dann so gereizt, da in dem Bereich dann zu arbeiten und zu forschen. Und habe mir dann auch gedacht, naja, dadurch kriege ich natürlich auch noch mehr Wissen rein, bekomme mehr den Fuß in die Tür in diese Community, weil zu dem Zeitpunkt war die praktische Community ja noch nicht so groß. Also die war ja damals, also heute ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ist ja wirklich ein eigenes Universum mittlerweile. Damals war das ja noch nicht so, da war es ja noch sehr, sehr, also noch stärker verstrickt mit universitären Einrichtungen und dass die Leute eigentlich immer parallel tätig waren, außer sehr weniger, so Lothar Linz oder Hans-Dieter Hermann oder so, die halt, glaube ich, da schon sehr, sehr, sehr praktisch nur unterwegs waren und nur wenige davon halt gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Demzufolge war einfach die Verstrickung sehr groß und war für mich dann klar, dann gehe ich da rein und war für mich tatsächlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Warum?
Ja, durch das Thema Burnout bei Trainern, vielleicht erinnert man sich an den Namen Ralf Rangnick, der hat tatsächlich 2 Wochen, nachdem ich das Thema eingereicht habe, gesagt, ich habe Burnout. Also demzufolge gab es dadurch eine Dynamik. Also ich hatte unfassbar viel Zufall auf meiner Seite, dass ich ein Thema gewählt habe, was natürlich dann einen Mega-Hype hatte. und eine hohe Präsenz in der Öffentlichkeit und dadurch natürlich auch meine Arbeit und ja, am Ende tatsächlich auch mich als Person nach vorne gebracht hat, ne?
Erzähl uns ein bisschen von deiner Promotion. Also, dir wurde die angeboten, du hast die angenommen, du hast das Thema angenommen und dann hast du die für dich noch selbst ausgestalten dürfen oder war das tatsächlich auch schon so ein bisschen, hast du selbst ausgestaltet? Okay.
Genau, ich durfte ausgestalten, das war nur das Thema, über das wir gesprochen haben. Und dann habe ich halt überlegt, was wären wertvolle Fragestellungen, denen man sich da widmen kann. Erstmal natürlich der aktuelle Forschungsstand. Da war damals noch einiges am Brach. Es gab nur wenig zu dem Zeitpunkt, auch vor allem deutsche Literatur. Natürlich gab es einiges Englischsprachiges schon, aber in Deutschland relativ wenig. Da hatte, wer ist der denn nochmal? Ah, ich komme gleich nochmal drauf. Aber bitte.
Bestimmt.
Ja, also ein Kollege von uns hatte da schon was gemacht. Ich habe mich jetzt länger nicht mit dem Thema mehr so beschäftigt. Aber der hatte da mal schon in seiner Arbeit was, also auch in seiner auch in seiner Promotion hat er da mal ein bisschen was dazu schon gemacht. Ich bin so schlecht mit Namen, das ist einfach. Komme ich gleich mal drauf, nicht bei dir nach. Aber der hatte da ein bisschen was dazu gemacht, aber auch eher. Also eher Richtung Stresskompetenzen von Trainerinnen und Trainern. Und da habe ich das dann entsprechend mit aufgesattelt und habe dann erstmal eine Review gemacht. Also tatsächlich, was gibt es da gerade in der Literatur, was ja tatsächlich auch sehr heterogen war. Und dann habe ich mich halt einfach erstmal darüber auch gestürzt, was ist eigentlich die Situation von unseren Trainerinnen und Trainern in Deutschland. Ne? Habe dann halt mit Fragebogen natürlich hauptsächlich auch geguckt, okay, was sind die größten also Stressoren von Trainerinnen und Trainern, was sind deren größten Erholungsressourcen und natürlich auch, wie ist der Burnout-Stand anhand des MBIs, des Masters Burnouts Inventory, den wir dann auch nochmal validiert haben, auch in der deutschsprachigen Version und habe das dann mit hauptberuflich, nebenberuflich und ehrenamtlichen Trainern verglichen, was ganz interessant war, weil halt da die Stressoren unterschiedlich waren, was auch logisch ist, wenn man sich die Jobprofile anschaut, aber so gab es das noch nicht. Und dann haben wir auch tatsächlich mal über eine Saison einen Längsschnitt auch gemacht und geguckt, wie entwickelt sich das. Und da haben wir dann auch herausgefunden, dass beispielsweise die Trainer, ist logisch, ne, aber war so zu dem Zeitpunkt noch nicht wissenschaftlich erfasst, die nicht erfolgreich sind, mehr an ihrer Pause sparen, mehr Zeit in die Arbeit investieren und dann am Ende auch natürlich höhere emotionale Erschöpfungswerte zeigen. Ne? Alles nicht irgendwie jetzt direkt klinisch relevant. Ne? Also natürlich gab es auch klinisch relevante Trainerinnen und Trainer mit drin, aber nicht klinisch relevant. Aber man sieht eine Tendenz und das ist ja auch das wichtige Prinzip. Man brennt nicht unbedingt in einer Saison aus, sondern bei 4, 5, ne? Indem man immer wieder an die Grenze geht und die eigenen Ressourcen abschneidet. Ne? Und das war echt interessant, da wirklich so auch einen Verlauf zu entwickeln, zu erkennen. Ja.
Jetzt haben wir inhaltlich viel erfahren. Wie
Ja.
war es denn für dich? Das interessiert uns immer mehr, also auch.
Ja.
Aber wie war es denn für dich persönlich, die Promotion? Also, was hast du für Phasen wahrgenommen? Was hast du für Herausforderungen wahrgenommen?
Statistik. Ich muss sagen, ich habe leider im Studium, glaube ich, Statistik gerne. Lieber montags morgens um 8. Ja, die habe ich, glaube ich, hin und wieder geskippt. Und ja, ich glaube, also tatsächlich da die Statistikausbildung war mir nicht so gut zugeschnitten, weil die halt viel mit Multiple Choice war, also dieses Hauptsache bestehen und nicht unbedingt verstehen. Außer die dritte Klausur, da war es dann plötzlich, also mit hoher Durchfallquote auch bei uns, also zumindest zu dem Zeitpunkt damals. Weil dann plötzlich offene Fragen kamen, aber boah, wenig, wenig, wenig Wissen auf meiner Seite, glaube ich. Also ich habe tatsächlich Statistik eher in der Promotion verstanden. Das muss ich offen und ehrlich zugestehen. Und wissenschaftliches Arbeiten habe ich tatsächlich erst wirklich in der Promotion verstanden. Also ich habe mich durch, also wenn ich mir heute meine Bachelorarbeit angucke, ist eine Frechheit, was ich da geschrieben habe. Also wirklich, weil ich einfach nicht verstanden habe, was Zitieren bedeutete oder auch was Statistik bedeutete. Also wirklich, da habe ich mich durchgewurschtelt auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt, also kann ich von mir behaupten, dass ich so ein bisschen verstehe, wann ich was machen muss und wie ich vorgehe und so weiter. Aber das war, glaube ich, wirklich mit einer der größten Herausforderungen für mich. Ja.
Und wie bist du damit umgegangen? Also hast du einfach gelesen und gefragt und
Genau, ich habe gefragt, ich habe glücklicherweise mit Ewald Baumann in einem Büro gesessen. Ewald war der Methodenlehre-Dozent bei uns in der Sportpsychologie. Der durfte sehr viele Fragen von mir beantworten, aber ich habe mich auch natürlich reingearbeitet und vor allem durch Learning by Doing. Ne? Also das war wirklich ganz wertvoll für mich. Ansonsten habe ich es erlebt. Also für mich, ich glaube, eine super schöne Zeit, einfach weil ich mich mit dem Thema beschäftigen durfte, was mir echt gefallen hat, was mir Freude gemacht hat. Ich durfte unfassbar viele Menschen dadurch kennenlernen. Ich habe dadurch natürlich eine riesengroße Tür aufgestoßen für meine praktische Arbeit, weil ich dadurch natürlich an die Trainerakademie beispielsweise in Köln gekommen bin für Trainergesundheit. Oder in unterschiedliche Verbände durfte ich was zum Thema Trainergesundheit machen, durfte das vorstellen, durfte mal Präventionsmaßnahmen vorstellen und ähnliches. Und bin da relativ schnell in diesen Schwerpunkt natürlich auch der Prävention und Intervention gekommen, was wieder natürlich so ein bisschen dem Grundthema von mir, Menschen zu unterstützen und Menschen zu helfen, natürlich wiederum passte und wieder einen hohen Praxisbezug für mich hatte.
Und ein Teil von so einer Promotion ist ja auch Tagungen. Kannst du dich an deine
Ja.
erste Tagung noch erinnern?
Ich weiß nicht mehr, was die erste war. War sie in Halle? Ich glaube, es war Halle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo die erste war. Ich glaube aber ja. Aber also es waren so, es waren mehr, also waren natürlich viele und jede war irgendwie total cool. Also ich glaube, ich weiß noch, dass ich als erstes Mal meine Studienergebnisse vorgestellt habe, so das erste Mal so eine Präsentation vor wissenschaftlichen Größen. Nee, Kiel war es. Kiel, weil ich war im Nachwuchsworkshop. Stimmt, in Kiel war es. Und der Nachwuchsworkshop war richtig cool. Also es war auch mal was ganz, ganz anderes. Nur mit ja, Menschen, die gerade mit der Promotion zu tun haben, vielleicht an unterschiedlichen Stellen, aber sich da auszutauschen, das war total wertvoll. Und dann ja bei der Konferenz selbst seine eigenen Ergebnisse erstmals vorstellen, das, also das war ein bisschen scary, weil da halt einfach dann große Köpfe sitzen und du denkst, also Leute, die du überliest. Na, dann sitzen da Jürgen Beckmann oder Gut Kellmann natürlich als Professor von mir oder dann Babette Lobinger, die dann sich das anhören und denkst so, wow, okay, was, na, da kommt dann dieser Judging Bias, okay, was denken jetzt alle über mich, na, diese typische, aber war wertvoll, also tatsächlich das so kennenzulernen und vor allem einfach Menschen kennenzulernen, ne? Vor allem auch so, dass das, was daneben lief, ne? Also die Community, coole Leute, mit denen man dann auch einen schönen Abend zusammen verbringen kann. Ja, Kappe ist legendär.
Das stimmt.
Insider.
Ja, mal gucken, wie lange sie noch überlebt, aber ich bin da zuversichtlich. Du hast jetzt von diesen Statistikherausforderungen gesprochen. Gab es auch irgendwie, also anders, in meinen Ohren klang das noch gar nicht so dramatisch. Ich möchte immer nicht alle in die Dramatik stürzen, aber ich habe immer das Gefühl, dass es für andere da draußen total wertvoll ist zu hören. Ja, da war so eine Zeit, da hatte ich echt so eine, das war wirklich Mist, so, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und dass das, dass irgendwie das allen klarer wird, dass das irgendwie dazugehört zum Prozess vielleicht auch.
Ja, absolut,
Hast du für
absolut.
uns noch ein, zwei Beispiele, dass wir.
Ja, du arbeitest am Paper und kriegst ein, bist abgelehnt und du verstehst nicht, was du verändern musst. Na, also du kriegst ein Feedback, mit dem du nichts anfangen kannst, fragst dich wirklich, okay, was muss ich verändern, um voranzukommen? Also, dass ich eine Chance habe, irgendwie überhaupt angenommen zu werden. Ne? Also, das ist halt wirklich so etwas, was mega frustrierend ist, so ein Feedback zu bekommen von einem Reviewer, wo du sagst, check ich nicht, verstehe ich nicht. Ne? Also, ich verstehe einfach nicht, was du jetzt gerade an meinem Paper auszusetzen hast. Und ich weiß nicht, und ich habe jetzt gerade auch keinen Ansatzpunkt, was ich an meinem Paper verändern muss. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz frustrierender Punkt gewesen, wo ich dann glücklicherweise einfach, also wo ich dann glücklicherweise, also muss ich einfach sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich tolle Leute kennenlernen durfte. Ich durfte mit Cliff Mallett arbeiten, der ja da in dem Bereich auch ein ganz, ganz, ganz toller Professor aus Australien ist, eine Koryphäe in der Trainerforschung. Und durch die Kooperation mit der University of Queensland von durch Kellmann ist es halt oh, Queensland University, oh. University of Queensland, nee. Ist es einfach auch, hatte ich das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen und er hat mich auch unterstützt mit seinem Know-how und wollten uns über meine Paper austauschen und die beleuchten und da ist echt nochmal 10 Level Qualität reingekommen, die ich einfach nicht leisten konnte oder also nicht in der Lage war zu leisten. Da war ich echt glücklich, dass ich da Unterstützung bekommen habe. In der Form. Also das war definitiv ein Struggle. Also, und dann natürlich, ich glaube, das ist eines, aber eher meines persönlichen Rucksackes. Ich mache unfassbar viele Projekte. Und dadurch, dass ich habe die Promotion halt gehabt, ich hatte das Glück, dass es Teil meiner Stelle war, also dass das Thema auch Teil meiner Stelle war. Ich konnte also vieles in der Promotion in meiner halben Stelle mit einbauen. Natürlich habe ich was hab ich danach noch weitergemacht. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit immer die halbe Stelle gemacht. Also ich habe während der Promotion habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut und habe dann auch parallel schon sehr, sehr viele Projekte als angewandter Sportpsychologe gemacht. Ich habe ja das ASP-Curriculum relativ früh angefangen an meiner Promotionsstelle und bin dann auch relativ schnell in die Selbstständigkeit mit reingegangen. Habe meine ersten Klienten betreut und das ging dann weiter und habe dann aber auch 2014 meine Therapeutenausbildung angefangen, auch während der Promotion. Ich habe meine Promotion 2015 abgeschlossen und oder war es 2015? Ich gerade nochmal. Ja, doch, 2015 habe ich abgeschlossen und habe dann zwar, wie gesagt, parallel dann Job als selbstständiger Sportpsychologe, Promotion, wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehre und allem drum und dran und Therapeutenausbildung parallel gehabt. Und das war schon, also so eher so diese Zeit des Horsten, die sehr erschöpft waren zeitweise und wo dann tatsächlich auch mein ja, also mein Erholungspuffer gut aufgebraucht war. Also das war, glaube ich, auch ein großer Struggle für mich. Aber es ist ein grundlegendes Thema von mir, dass ich einfach zu sehr viele Projekte immer parallel laufen habe.
Also ich fand das damals schon extrem beeindruckend, ne? Also allein nur Therapieausbildung und Promotion. Warum hast du das gemacht? Also
Was
warum
genau?
glaubst du, war dir das so wichtig, das irgendwie parallel laufen zu lassen?
Ich glaube, das war gar nicht so im Sinne von, das war mir wichtig. Also, sondern, also ich bin immer gewohnt gewesen, viel zu machen. Ich habe mit 14 schon angefangen zu arbeiten. So, ich glaube, das ist einfach etwas, ich habe das Glück, glaube ich, dass ich sehr strukturiert bin. Demzufolge in die Lage komme, viele Dinge parallel laufen lassen zu können, dass sie sich, also dass ich sie gemanagt bekomme. Das, glaube ich, kann ich ganz gut. Und ich einfach effizient schnell nach vorne kommen wollte. Und Therapeutenausbildung war für mich einfach ein ganz, ganz logischer Schritt, der kommen musste, weil ich halt einfach nicht mit 40 erst fertig kommen werden wollte. Und demzufolge war es für mich ein logischer Schritt, dass ich überlegt habe, schaffe ich das? Packe ich das? Und habe für mich entschieden, ja, das kriege ich hin. Und dann ist das so entstanden. Also einfach tatsächlich, auf der einen Seite war ich mir bewusst, war ich kann das nebeneinander, ohne dass ich da am Burnout am Ende rausfliege, auch wenn es hart ist. Und auf der anderen Seite einfach mit der Idee dahinter, ich möchte einfach fertig sein irgendwann mit Anfang 30, dass ich sagen kann, ja, jetzt bin ich nicht noch weiter 5 Jahre noch in einer Ausbildung und noch mal einen Schritt her. Ich will irgendwann fertig sein mit allem. Einfach ankommen im Berufsleben.
Und meinst du, du hättest die Promotionsstelle gemacht, wenn sie dir, oder anders, hättest du dir aktiv selbst eine Promotionsstelle gesucht oder war das eher, weil du sie angeboten bekommen hast?
Gute Frage. Ich hatte, glaube ich, nicht darüber nach. Ich hatte nicht hundertprozentig, glaube ich, darüber nachgedacht. Doch, stimmt gar nicht. Doch, ich habe darüber nachgedacht, zu promovieren. Weil ich sowieso, ich wollte ja immer in die Freiberuflichkeit. Und ich darüber nachgedacht habe, ist eine Promotion hilfreich für die Freiberuflichkeit oder nicht? Und demzufolge, ich habe schon darüber nachgedacht, aber dadurch, dass ich die Angebote konkret angeboten bekommen habe, ist das natürlich viel präsenter gewesen. Also ich glaube, aber ich hätte den Schritt, glaube ich, schon auch aktiv gemacht.
Dann sind wir ja schon bei der Frage, die wir ja auch schon an mehreren Stellen mal diskutiert haben, aber dann machen wir das ja hier mal öffentlich. Ist tatsächlich eine Promotion hilfreich für die sportpsychologische Praxis? Was würdest du denn jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen, was würdest du denn sagen?
Gemischt. Also sowohl als
Ja,
auch.
prima.
Also, ja, ist halt so, ne? Also ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Punkte, die da total wertvoll sind. Es hängt immer sehr stark einfach davon ab, in welchem Kontext bewegst du dich. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In welchem Kontext bist du unterwegs? Ich glaube, also Sportlerinnen und Sportler interessiert es nicht. So, weil dann, das ist für die, glaube ich, nicht relevant, ob ich Doktor bin oder nicht. Zumal da auch dann vielleicht auch noch Missverständnisse entstehen, ist der jetzt Arzt? Oder vielleicht sogar dann eher so Vorbehalte sind, weil eine größere Distanz entsteht, weil Doktor größer wirkt, obwohl es gar nicht ja ist. Ich kann Leute zitieren. Also Ich habe ein gewisses Know-how in einem bestimmten Gebiet, aber es sagt ja nicht darüber aus, ob ich jetzt ein guter Sportpsychologe angewandt bin oder nicht. Also der Doktor hat ja eine ganz andere, also ist ja was anderes, als die Außenwelt darunter versteht. Also ist ja immer noch lustig, wenn Leute sagen, du darfst auch Medikamente verschreiben. Okay. Ja, du bist der Doktor, ne? Eigentlich ist was anderes. Also das ist ja das Interessante, was die Außenwelt ausmacht. Und deswegen ist der Kontext halt, glaube ich, ganz, ganz relevant. Also definitiv in der Wirtschaft hat das unfassbaren Wert, und ist einfach wertvoll, vor allem auch für die Preisgestaltung. Das ist da einfach macht das einen Unterschied. Und es gibt leider Leute, die unfassbar, also ich stelle mich nie mit Doktor vor. Ich unterschreibe nie meine E-Mails mit Doktor, weil ich das nicht möchte. Ich möchte das, also ich möchte, also ich will nicht dieses Außen, nicht nach außen darstellen, weil ich da nicht so großen Wert drauf lege, das kommt noch dazu. Aber es gibt Menschen, die unfassbar gerne mich mit Doktor ansprechen, obwohl du ihnen zum 10. Mal sagst, ich möchte nicht mit Doktor Altfeld angesprochen werden. Und die machen es trotzdem. Also das ist dann das andere Beispiel, dass Leute auch super gerne mit Doktoren sich umgeben. Ne? Und das ist natürlich für einen Arbeitskontext natürlich auch manchmal sehr hilfreich, aber kann auch super schädlich sein. Ne? Weil halt, wie gesagt, eine Distanz entstehen kann. Genau, deswegen, also ich glaube, sowohl als auch, je nachdem, in welchem Kontext du unterwegs bist.
Also das heißt, das würdest du dann auch jüngeren Kolleginnen empfehlen, zu sagen, je nach Kontextabhängigkeit
Ja.
den Titel mehr nach vorne zu stellen oder sogar wegzunehmen.
Genau, absolut. Also ich denke, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also ja, auch manchmal, klar, habe ich den dann vielleicht dann eher auch in meiner Signatur mit drin, bei bestimmten Aufträgen, wo es um Auftragsklärung geht oder ähnliches, wo es um andere Themen geht. So, klar, dann nutze ich das vielleicht auch ein bisschen mehr. Im Privaten ist das auch hilfreich. Definitiv. Also eine Bankfinanzierung ist da definitiv auch ein interessantes Thema. Hat mir auch tatsächlich ein Banker mal zurückgemeldet. Das, auch natürlich beim Arzt selbst auch nochmal. Aber ich denke, was ganz wichtig ist für jeden, der eine Promotion anstrebt und überlegt, ist es hilfreich für mich für den Job, ist genau die Frage, was mache ich später? In welchem Kontext bewege ich mich? Hat es da überhaupt einen Mehrwert? Und jetzt als Selbstständiger finde ich schon. Also es hat einen Mehrwert nach außen hin, aber für manche Klienten gar nicht oder vielleicht sogar schädlich, wie gesagt.
Es ist schade, dass die Antwort immer nicht so leicht ist, ne?
Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt vielschichtiger. Wenn es einfach wäre, ne, könnte halt, also
Ja.
wäre die Welt einfacher. Also
Ich wollte nochmal die Frage ein bisschen zurück mit der, dass du quasi erst mit der Promotion begonnen hast und dann die Therapieausbildung gemacht hast. Wann war für dich innerhalb der Promotion klar, jetzt starte ich mit der Therapieausbildung? Also du hast ja nicht bei beidem gleichzeitig begonnen, sondern du hast es schon wahrscheinlich dir überlegt, wann was.
ja, weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich Therapeut werden möchte. Also ich habe ja, wie gesagt, einen klinischen Master gemacht und war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ob ich Therapie machen will. Ich habe mir nur die Tür offen gelassen, dass ich das machen könnte. Und mir war gar nicht klar, ob ich Therapeut werden möchte tatsächlich, weil ich nicht genau wusste, ach, möchte ich das nicht. Deswegen, ich wollte, wie gesagt, Sportpsychologe werden und gucken, was ich da machen kann. Aber durch das Burnout-Thema bin ich immer mehr in diesen therapeutischen Bereich gekommen und habe auch immer wieder gemerkt, mit dem sportpsychologischen Werkzeugkoffer, den ich irgendwie vermittelt bekommen habe, weil ich mir angelesen oder angeeignet habe, das reicht nicht. Das ist mir zu wenig. Und ich habe einfach nicht das Werkzeug, um adäquat und meinen Anspruch entsprechend mit Menschen zu arbeiten, Situationen zu verstehen und mich gut vorbereitet zu fühlen. Ja, und dadurch bin ich immer mehr und mehr zum Entschluss gekommen, dass ich halt therapeutisch arbeiten möchte. Ich habe gesagt, das habe ich später gemacht. Ich habe erst meine Erfahrungen in der Praxis gesammelt mit den Sachen, die ich konnte, und habe dann immer festgestellt, nee, das reicht mir nicht. Und dann habe ich tatsächlich mich damit beschäftigt und gesagt, das finde ich cool, und habe dann eine kognitive verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht, habe ein tolles Institut gehabt, das glücklicherweise nicht nur, also nicht reine VT macht, also Verhaltenstherapie, sondern eher eine Haltung hat, wir machen allgemeine Psychotherapie, also sprich auch tiefenpsychologische Themen, Schematherapie haben wir gemacht, psychodynamische Themen, also das war halt eher integrativer. vom Institut her, das war großartig. Also systemisch haben wir viel gemacht. Also es war wirklich toll, dass ich da wirklich eher eine allgemeine psychotherapeutische Ausbildung genossen, also genießen durfte. Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Frage formuliere, weil tatsächlich. Ja, also ich aus meiner Perspektive, also wir haben ja zusammen die ASP-Ausbildung gemacht, vielleicht kann ich damit anfangen. Und ich fand das immer beeindruckender, weil ich das Gefühl hatte, du warst da viel mehr drin. Und dann haben wir beide auch sportpsychologisch praktisch gearbeitet. Aber ich hatte immer den Eindruck, du warst da einfach einen Schritt mehr drin und viel stärker hinterher. Und ich frage mich schon im Sinne für NachwuchswissenschaftlerInnen, aber auch NachwuchspraktikerInnen, ist es notwendig, um in der sportpsychologischen Praxis tätig zu sein, tatsächlich eine Therapieausbildung zu haben? Und ich weiß, das ist eine tricky Frage, aber...
Glaube ich nicht. Okay. Also glaube ich nicht, nein. Also ich würde es anders gestalten. Ich glaube, dass man neben dem Know-how durch den Master oder durch die ASP-Ausbildung eine Coaching-Ausbildung haben muss oder eine Therapeuten-Ausbildung. Also ich würde es jetzt nicht einzig und allein auf eine Therapeuten-Ausbildung beziehen. Ich glaube, eine Coaching-Ausbildung ist wichtig. Also ich glaube nämlich, was unfassbar elementar ist, was man erst da in solchen Bereichen oder solchen Kontexten lernt, in so einer intensiven Ausbildung. Neben dem ganzen Know-how und theoretischen Wissen, was man sich aneignet im Master oder im ASP-Curriculum, wo man jetzt Dynamiken versteht oder ähnliches, ne, oder die Konzepte vermittelt bekommt, Selbstvertrauen oder Teambuilding oder ähnliches, geht es um interpersonelle Skills. Und das bedeutet, Gesprächsführung ist elementar. Also ich finde, in der direkten Arbeit mit Menschen, sei es mit Gruppen oder mit Einzelmenschen, musst du in der Kommunikation sein. Und darin musst du halt eine konkrete Ausbildung machen, plus deine Eigenanteile kennen. Und da finde ich eine Coaching- oder Therapeutenausbildung elementar, einfach mit Selbsterfahrungsanteilen, wo man selbst erstmal sich selbst kennenlernt und, also jetzt nicht tiefenpsychologische Ausbildung beispielsweise, wo dann wirklich eine komplette Selbsterfahrung mit unfassbar vielen Stunden macht. Das ist jetzt nicht der Anspruch. Kann wertvoll sein, auf jeden Fall. Ich durfte jetzt eine Kollegin kennenlernen in der Sportpsychologie, die halt wirklich eine tiefenpsychologische Ausbildung gemacht hat und auch spannend. Ne? Aber ich glaube einfach, diese Coaching- oder Therapeutenausbildung ist unfassbar wertvoll und ein wichtiges Puzzlestück, dass man einfach erstens diagnostisch durch ein gutes diagnostisches Gespräch noch besser versteht, ist es wirklich das Thema, was die Person jetzt gerade anspricht. Eine Person sagt, ja, ich habe ein Thema, also ich bin nervös, ne? Und dass ich dann nicht als Sportpsychologe direkt, okay, ja gut, dann machen wir eine Atementspannung oder so, sondern erstmal gucke, okay, was ist denn, also dass ich da besser vielleicht auch diagnostisch tätig sein kann durch einfach meine Konzepte, die ich durch die Coaching- und Therapeutenausbildung gelernt habe und vielleicht feststelle, naja, geht es nicht um Nervosität, jetzt ein anderes Thema. Mhm. Und natürlich auch, dass ich durch meine Gesprächsführung die Leute einfach besser begleiten kann. Mhm. Ist, glaube ich, auch elementar wichtig. Und das ist, glaube ich, das, was, glaube ich, das Wertvollste ist, was man in der Coaching- oder Therapeutenausbildung lernt, ist Beziehungsgestaltung. Wie ist die Beziehung gerade zu der Person? Spüre ich gerade Widerstand? Wie muss ich damit jetzt umgehen? Dass ich da einfach eine professionelle Haltung einnehmen kann, auch in der Beziehungsgestaltung, die für den Prozess hilfreich ist. Dafür muss ich, glaube ich, sehr, sehr viele Konzepte für mich einfach parallel laufen lassen können und das lerne ich in solchen Kontexten.
Hast du das Gefühl, dass die Dinge, die du in der Promotion gelernt hast oder sage ich jetzt mal in den ersten 2 Jahren der Promotion, dir irgendwie was für die Therapieausbildung gebracht haben? Also vielleicht anders gefragt, um dich ein bisschen mitzunehmen in meinen Gedanken, warum ich die Frage stelle. Wir hatten zum Beispiel schon gehört, dass eine gewisse Struktur, die ich in der Promotion lerne, weil ich eben viele Sachen auch gleichzeitig habe, dass ich die dann in dem Kontext, in dem ich später arbeite, für mich zunutze machen kann.
Okay, ja, also definitiv. Also was mir extrem geholfen hat, ist einfach dieses formale, hört sich doof an, aber diese formale wissenschaftliche Arbeit, also wirklich etwas auf den Punkt zu bringen, in kurzen Worten, zu schreiben, mit wissenschaftlichem Gut von anderen Menschen gut umgehen zu können. Also wirklich diese wissenschaftliche Grundgedanke dahinter ist etwas, was mich in meiner praktischen Arbeit auch mitbegleitet und geprägt hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig und wertvoll geworden. Und merkt man gar nicht so aktiv. Das ist einfach irgendwie tatsächlich eher eine Haltung oder Sichtweise, die man plötzlich irgendwie einnimmt. Aber, also eine Art Sozialisierung tatsächlich, ja, wie du mit Geistigen von anderen Leuten umgehst. Aber das ist, glaube ich, schon etwas, was mich sehr, sehr begleitet hat. Meine Therapeutenausbildung plan ist der Schwerpunkt auf Burnout und das besser zu verstehen und einordnen zu können, auch eine Haltung zu entwickeln. Ja, also Burnout ist ja einfach ein viel diskutiertes Thema auch zu dem Zeitpunkt noch gewesen. Und auch eine Haltung dazu entwickeln zu können im klinischen Kontext war natürlich für mich dann auch nochmal eine wertvolle Geschichte. Einfach aufgrund des Themas an sich, aber jetzt vom Promotionsprozess wirklich auch Strukturen. Ne? Also dieses Thema, ich muss etwas herleiten, didaktisch. Also ich finde, das ist auch ein didaktisch ein unfassbar wichtiger Aspekt, den du auch dann in der Lehre, also wenn ich mit Gruppenworkshops und so weiter habe, dann ist das ja auch einfach ein Grundgedanke, der da ist. Ich muss die Fragestellung erstmal mit den Leuten herleiten. Klar, jetzt hole ich nicht immer dann wissenschaftlichen Aufriss raus, ne? Das, nein, nicht. Aber der Grundgedanke dahinter, finde ich, ist einfach sehr, sehr gut und wertvoll und hilft. Also diese Struktur dahinter ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr hilfreich ist.
Cool. Okay, dann hast du deine Promotion abgeschlossen. Dann hast du aber noch einen Rest Therapieausbildungszeit natürlich gehabt. Wie ging es denn quasi nach dem Promotionsabschluss dann weiter?
Ich habe noch ein Jahr an der Uni gearbeitet. Weil noch nicht ganz klar war, was ich machen will. Und dadurch, dass aber meine Selbstständigkeit so groß geworden ist, also ich habe einfach wirklich Glück gehabt, dass ich die halbe Stelle an der Uni hatte, viele Kontakte kennenlernen durfte. Also Michael Kellmann war da unfassbar hilfreich für mich und bin ihm sehr dankbar für, dass ich da die Möglichkeiten so hatte. Konnte die Selbstständigkeit aufbauen parallel, so dass ich jetzt nicht ins kalte Wasser gesprungen bin und so, okay, jetzt bin ich selbstständig und jetzt muss ich gucken, was passiert, sondern ich hatte einfach schon sehr, sehr gut Stamm an Klienten, wo einfach sich das aufgedrängt hat, Mist, ich muss mich jetzt entscheiden. Und habe dann den Schritt gemacht, mich entsprechend von der Uni zu verabschieden und bin in die volle Selbstständigkeit gegangen, auch in der Therapeutenausbildung, weil zu dem Zeitpunkt war ich dann auch in den ambulanten Stunden, sprich, dass ich halt auch da halt pro Stunde halt honoriert wurde und so gesehen also dann eigentlich zu 100% selbstständig war. Mich selbst versichern musste, alles drum und dran. Also das war dann schon Teil des Ganzen. Und das hat sich einfach so aufgedrängt, dass ich diesen Schritt gehen musste. Ja.
Aber wie hast du das in dem Jahr gemacht? Also ich glaube, das ist ja bei einigen, die arbeiten an der Uni und sind trotzdem, arbeiten irgendwie sportpsychologisch praktisch. Vielleicht jetzt noch nicht in dem Umfang, in dem du es damals gemacht hast, aber wie hast du das hinbekommen von der Abgrenzung, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 20 Stunden, theoretisch Univertrag, und ich arbeite auch nur diese 20 Stunden. Also das ist ja für den einen oder die anderen nicht ganz so einfach.
Das ist richtig.
Und auch die Frage, ob das immer so gewünscht ist.
Ah, also ich habe gerade Michael sehr gedankt für seine Geduld. Ich glaube, er hätte auch gerne manchmal mich häufiger an der Arbeitseinheit gesehen, weil ich glaube, da schon sehr klar das auch getrennt habe und dass auch ich da auch meine Freiheiten sehr genutzt habe. Also definitiv. Ich bin halt ein schlechter Angestellter. Das gebe ich offen ehrlich zu, deswegen bin ich selbstständig. Ich bin ein schlechter Angestellter. Und ich glaube schon, dass er natürlich mehr gewünscht wäre, ich mehr gemacht hätte und anders gemacht hätte. Ich hatte einfach wirklich das Glück, dass meine Stelle mit darauf auch gemünzt war, dass dieses Thema bearbeitet wird, ne? Dass das einfach Teil davon war. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Ja, und ich glaube, das ist halt tatsächlich eine riesen Herausforderung für Kolleginnen und Kollegen, die halt wirklich eine halbe Stelle irgendwo haben und die andere halbe Stelle die Promotion ausfüllt. Ja, das ist tatsächlich natürlich eine riesen Herausforderung. Jetzt nicht missverstehen, ich habe nicht in meiner Arbeitszeit meine Promotion geschrieben, das nicht. Aber die habe ich natürlich auch danach geschrieben. Aber es ist, glaube ich, trotzdem, ich hatte, glaube ich, trotzdem nochmal einen anderen Stundenvolumen als andere vielleicht diesbezüglich. Und das ist, definitiv habe ich riesen Respekt vor und das ist eine riesen Herausforderung.
Und nochmal zu dieser Abgrenzungsfrage, wenn ich das richtig rausgehört habe, du bist quasi wirklich dann zu den 20 Stunden, die du an der Uni hattest, bist du zur Uni gefahren, hast die gemacht und zu Hause hast du dann die Selbstständigkeit gemacht? Also hast du das örtlich quasi abgegrenzt?
Ja.
Okay.
Genau, also ich habe die nicht zu Hause gemacht, ich habe jetzt nicht zu Hause meine Coaching gehabt, sondern bin meistens dann ja, also zu Beginn waren es in erster Linie auch eher so Richtung Trainerausbildungen, mehr Seminare, Workshops, die ich gemacht habe. Also das war eher tatsächlich ein großer Punkt. Einzelcoachings noch eher weniger und die habe ich dann eher bei den Sport, an der Sportstätte gemacht. Genau, und dadurch hat sich das dann so entwickelt und Ja, haben wir dann irgendwann mal einen Raum gemietet, tatsächlich dann im Laufe des Prozesses, nachdem ich dann da mehr mache, mehr gemacht habe. Und dann bin ich ja in meine Praxis gekommen nach der Therapeutenausbildung. Ja.
Du hast dir, also, okay, so viele Informationen.
Ja.
Du hast dir den Raum gemietet, wie,
Ja.
weil du das Gefühl hattest, du hast jetzt viele Coachings, die du machst und brauchst es
Ja, ich habe
quasi
es
nicht.
ausgerechnet. Ne? Ich habe ausgerechnet, was kostet mich der Raum. Glücklicherweise habe ich, also war eine Kooperation mit dem Fitnessstudio, die halt einen Seminarraum hatten, den ich dann einfach nutzen durfte, wo ich Einzelcoaching dort drin gemacht habe. Ne? Und dann habe ich halt pro Stunde, die ich da hatte, musste ich halt eine Pauschale zahlen. Habe das für mich ausgerechnet und gesagt, jo, das lohnt sich. Und bevor ich jetzt irgendwie mir eine komplette Praxis miete, das macht jetzt noch gar keinen Sinn mit dem Umfang, den ich da habe. Und das konnte ich stundenweise mieten. Also das war für mich natürlich dann eine sehr, sehr schöne Sache. War ein Synergieeffekt, weil ich dann dafür dieses Fitnessstudio auch diverse ja, Gesundheitsvorträge gehalten habe. Chronischer Schmerz oder auch zum Thema Stress natürlich, Burnout, klar, meine Steckenpferde. Aber auch zum Thema Motivation oder ähnliches habe ich dann da Vorträge gehalten für die Mitglieder. Das war dann so eine Synergie, die wir dann haben.
Und hat sich das als großen Schritt für dich angefühlt oder war das eher so ja,
Welcher Schritt?
der
Sehr.
Schritt tatsächlich einen Raum zu mieten? Ja, und du hast ja genau, du hast ja auch gesagt, die Selbstständigkeit hat sich ja quasi aufgedrängt.
Ja, also dadurch glaube ich, war es kleiner als für andere. Also ich hatte weniger Sorge, dass das, also klar habe ich erstmal, funktioniert das? Aber dadurch, dass ich schon einen funktionierenden Kundenstamm hatte, und Anfragen etc., war dieser Schritt, glaube ich, kleiner als für andere Leute, die halt wirklich von der Uni kommen und dann vielleicht von der Pike auch wirklich selbstständig sich machen müssen. Ja. Oder auch Kollegen, also beispielsweise meine Kollegin, mit der wir dann in die Praxis auch gegangen sind, die ist ja nach der Therapeutenausbildung, die war halt erst noch angestellt und ist dann auch in die komplette Selbstständigkeit gegangen, ohne dass wir irgendwelche Patienten bis zu dem Zeitpunkt hatten. Das ist, glaube ich, ein krasserer Sprung gewesen, ne, als für mich, der halt einfach schon ein funktionierendes Business hatte, mit regelmäßigen Kundenkontakten.
Das interessiert ja auch oft viele PraktikerInnen. Wie kommt man denn an so einen Kundenstamm ran und wie bekommt man Kunden? Kannst du da vielleicht uns ein bisschen was zu erzählen, wie du das geschickt gemacht
Also ich
hast?
habe keine Ausschreibungen gemacht oder ähnliches, sondern ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in der Sportpsychologie ist natürlich Mundpropaganda. Also im Sinne von, mach einen guten Job, dann wirst du auch empfohlen. Aber du musst natürlich dafür erstmal auch um die Tür, den Fuß in die Tür bekommen. Ne? Und ich glaube, da ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ich komme einfach aus dem Leistungssport. Ich bin bei Leistungssport sozialisiert, ich habe selbst leistungsmäßig Basketball gespielt, ich habe lange als Leistungstrainer gearbeitet. Habe da also sehr viele Kontakte gehabt und Leute haben mitbekommen, dass ich das mache und haben mich angefragt und gesagt, ey, das ist cool. Was machst du da? Erzähl mir mehr. Und dadurch sind Kontakte entstanden. Dadurch bin ich zum Deutschen Basketballbund in die Trainerausbildung gekommen. Dadurch bin ich zu den Basketballschiedsrichtern im Westdeutschen Basketballverband gekommen. So, das war eigentlich so mit einer meiner ersten Aufträge tatsächlich so bei den Schiedsrichtern und habe dann bei den Schiedsrichtern Dinge gemacht und dann hat das irgendjemand anders mitbekommen. Habe ich also tatsächlich war Schiedsrichterei einer meiner ersten Einstiegspunkte, wo ich dann in verschiedene Verbände auch reingekommen bin und mein Name gefallen ist dadurch und die mich angefragt haben, hey, kannst du was zum Konfliktmanagement machen? Kannst du was zum mentalen Wettkampfvorbereitung für unsere Schiedsrichter machen? Also dann bin ich vom Basketball bin ich zum Hockey gekommen und habe da was gemacht, habe was beim Tennis gemacht. Zwar immer nur so punktuelle Sachen, also jetzt nicht irgendwie systematisch, aber das war halt damals noch so. Und dann habe ich einfach das Glück gehabt, dass ich einen Mentor hatte, der mich auch mit unterstützt hat. Also ich habe Lothar Linz als Mentor für mich gefunden. Der hatte mich in unserer Ausbildung hatten wir beide ja als Dozenten und er kommt halt einfach bei mir aus der Ecke und ich habe ihn gefragt, ob er mich mal mitnimmt. Also ich habe mich hospitiert bei ihm, ich habe dafür auch Geld gezahlt, mit Supervision und so weiter, weil ich einfach sein Wissen einfach holen wollte. Und da habe ich einfach auch das Glück gehabt, dass er ja Dinge, die er selbst nicht machen konnte, dann auch mich angefragt hat, gesagt, Sebastian, könntest du hier den Job machen? Das heißt, da habe ich dann auch ein, zwei Sachen am Anfang auch direkt durchbekommen, woraus auch Dinge wieder entstanden sind. Also ich glaube, das sind verschiedene Punkte gewesen, einfach durch das Netzwerk, das ich aufgebaut habe und das ich auch schon mitgebracht habe, die Türen geöffnet haben. Ja, natürlich scheine ich dann auch kein ganz so schlechten Job gemacht zu haben, wenn ich dann weiterempfohlen wurde. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist zu verstehen, dass auch jetzt gerade in der aktuellen Situation sehr viele Sportpsychologen und Sportpsychologinnen auf den Markt kommen oder sportpsychologische Beraterinnen und Berater. Und ja, da, glaube ich, Kontakte unfassbar wichtig sind.
Okay. Wir haben verstanden, du hast dann die Therapieausbildung fertig gemacht und du hast jetzt öfter auch gesagt, und ich hatte es am Anfang auch gesagt, dass du jetzt auch Teil einer Praxis bist, beziehungsweise deine eigene Praxis hast. Ich weiß nicht genau, wie ich das richtig
Ja.
formulieren darf. Deswegen, wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist ja dann nochmal ein größerer Schritt gewesen, als irgendwie einen Raum anzumieten.
Genau. Also wir sind eine Praxis GbR, also heißt, jeder wirtschaftet für sich und wir teilen uns die Ausgaben. So kann man das sagen. Also wir sind jetzt keine Gemeinschaftspraxis, wie es vielleicht bei Hausärzten oder so sein kann, wo die Leute dann, also wo die zusammen wirtschaften, sondern jeder wirtschaftet für sich, jeder ist freiberuflich. Und wir teilen uns halt die Kosten. Und das muss ja vertraglich festlegen als GbR. Genau. Wie ist das dazu gekommen? Marius, also mein Kollege, mit dem ich meine Therapeutenausbildung gemacht habe, wir waren zusammen in der Therapeutenausbildung, wir haben uns immer sehr gut verstanden, wir sind sehr auf einer Wellenlänge gewesen, haben von Anfang an gesagt, wir sind beide schlechte Mitarbeiter, wir müssen beide selbstständig sein, das war von Anfang an klar. Und er kommt halt als Iserlohn, also Iserlohn ist halt von mir, also das ist Stadtgrenze, zusammen und 15 Minuten voneinander entfernt, haben uns immer gut verstanden und haben gesagt, wir wollen unbedingt was zusammen. Wir wollen, also wenn wir fertig sind, machen wir was zusammen, machen zusammen eine Praxis. Und ja, wir hatten eigentlich eher Richtung Dortmund oder so, weil Hagen-Iserlohn grenzt auch an Dortmund so in die Ecke, also ist nicht weit weg. Vor allem auch für mich, weil ich halt viel im Ruhrgebiet unterwegs war, habe ich gedacht, so Dortmund wäre eigentlich ein besserer Einzugsbereich für mich. Aber das Glück war, dass Marius tatsächlich in Iserlohn einen Nebenjob hatte in einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Praxis. Und die ja, Eigentümerin dieser Praxis meinte, dass über ihr eine Wohnung frei wird, die perfekt für eine Praxis wäre. Lass uns das nochmal anschauen. Und ja, gut, gucken wir uns an. Das ist in Letmathe direkt am Bahnhof gewesen, mit freien Parkplätzen und so weiter, wieder hingefahren. Und ja, wieder hingekommen in die Wohnung, ist halt ein, kommst rein, du hast einen Flur, wo denen alle Zimmer ausgehen, 180 Quadratmeter, war einfach perfekt. Und dann für den Preis, also in Dortmund würden wir für die Wohnung auf jeden Fall das Dreifache zahlen. Und da haben wir dann, also für diese Räumlichkeit, gewerbliche Immobilie, Wohnung halt jetzt, weil es halt damals noch eine Wohnung war und dann umgewandelt wurde, aber ja, das war halt echt ein Glücksgriff, ne? Und haben dann gesagt, boah, dann nehmen wir halt nach Iserlohn, dann ist das halt so. Und dadurch aber, dass der Raum so groß, also die Praxis so groß war, haben wir gesagt, naja, am besten noch eine dritte Person. Und ja, es sind sehr, sehr viele Zufälle, die manchmal einfach zusammentreffen. Also erstens, die Praxis da, wo wir jetzt gerade sind, das war früher ein Hotel. Und als ich dann meinen Eltern das gezeigt habe, meinte mein Papa, ach lustig, hier habe ich meine Ausbildung als Koch gemacht.
Ach.
Wie, ernsthaft? Also das war auch unfassbar schön. Also das sind dieselben Räumlichkeiten, wo mein Papa tatsächlich, nee, ich weiß nicht seine Lehre, sondern seine Kochprüfung hatte.
Ah.
Und genau, und dann hatte ich darüber mit einem Bekannten von mir gesprochen im Basketball und der meinte, also der war Trainer von einer Damenmannschaft, er so, ey, ich habe hier eine Basketballerin, die ist auch gerade Therapeutin geworden. In Bochum hat sie ihre also Fachausbildung gemacht. Die sucht, aber die will auch. Und soll ich euch mal vernetzen? Klar. Ne? Und damit habe ich Elina kennengelernt, Elina Stahlmeier. Und kannten uns schon vom Sehen bei Basketball-Community, klar, aber ich wusste gar nicht, dass sie eine Therapeutenausbildung macht. Und ja, dann haben wir uns getroffen, haben uns sofort alle verstanden. Ist auch cool, dass sie ein anderes Institut, also Institut hinter sich hat, weil sie halt eine komplett andere Ausbildung als wir haben. Und das ist total befruchtend, ist klasse. Und dann waren wir plötzlich zu dritt und haben dann angefangen, so alles Mögliche zu planen, haben ein Logo entwickeln lassen, Homepage und haben uns alle gedacht, oh Gott, wie wird das hier? Und diese erste Sicherheit kam, als noch keiner wusste, dass es uns gibt und wir da irgendwie angefangen haben, Sachen einzurichten, irgendwie gestrichen haben und noch nichts. Wir hatten kein Schild, gar nichts. Man wusste nicht, dass es uns gibt. Und plötzlich klingelt es und kommt ein Mann hoch und steht plötzlich im Raum und meint so, Ich habe gehört, hier gibt es Psychotherapie. Ich bräuchte einen Platz. Und wir so, okay, läuft. So, dann hatte keiner von uns einen Kassensitz im Zentrum. Wir sind über Privatpatienten gegangen. Das Gute war halt, dadurch, dass ich halt schon tätig war, in verschiedenen Kontexten, hatte ich schon einen gewissen Stamm, den ich mitgebracht habe und von dem Marius und Elina auch mit profitieren konnten. Und dann hat sich das einfach verselbstständigt. Also es ist unfassbar, was für ein Bedarf einfach da ist. Und Elina, wie gesagt, Marius meinte erstmal so, wie können wir die Kosten decken und so weiter. Also beide hatten noch eine halbe Stelle irgendwo und die haben sie relativ schnell gekündigt, weil sie gesagt haben, okay, hier läuft. Also wir hatten dann irgendwann sind wir online gegangen, haben eine Homepage, Anrufbeantworter und dann wurde echt, also es ist unfassbar, was das ist. Also, wie der Bedarf einfach da ist. Also dann haben Marius und Elina haben dann innerhalb von 2 Jahren jeweils einen halben Kassensitz dann sogar gekriegt. Sich drum bemüht, und wir haben dann noch eine vierte Person dazu geholt, die Hanna, auch tatsächlich aus dem Institut von Marius und mir, aber ein Kurs unter uns, weil wir ausgeschrieben hatten, ausschreiben wollten, und dann kam auch wieder über Kontakt, hey hier, die, auch die kennen wir doch, und dann haben wir sie angesprochen und hat super gepasst, und jetzt haben wir noch eine fünfte, auch aus unserer Therapeutenausbildung dazu geholt, von Hanna und Freundin, weil die Privatpatienten, also wir haben halt eine Privatpatientenliste, die Hanna bearbeitet. Und weil ich halt relativ wenig Therapie da mache, also ich mache nur noch ein bisschen Therapie von unserer Warteliste. Ich bin hauptsächlich im Sport unterwegs und auch therapeutisch in verschiedenen Projekten mit eingebunden. Und da war das so, weil wir so einen Bedarf haben und ja, die Räumlichkeit haben, haben wir jetzt noch eine fünfte Person dazu geholt. Weil wir einfach, ja, den Bedarf einfach überhaupt nicht decken können. Das ist einfach echt brutal, was da einfach gerade für ein therapeutischer Bedarf eigentlich ist. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, ich hoffe, es war okay.
Oh nee, ich bin gerade am Überlegen, ob ich off-topic frage, ob du glaubst, dass das mit Corona noch zu tun hat und so, aber ich weiß nicht, ob wir den Weg jetzt gehen sollten.
Kannst du relativ kurz machen. Ja.
Ja,
Also
okay.
klar, also
Noch
ja
mal
und nein.
dran.
Also ich glaube, wir hatten am Anfang, also Corona war am Anfang echt ein Fluch und Segen zugleich. Für manche Patienten war Corona wirklich richtig super, weil die dadurch endlich dazu gekommen sind, dass so viele Strohfeuer nebenbei weg waren und sie sich mit den eigentlichen Themen beschäftigen konnten. Also dafür war Corona ganz am Anfang großartig. Die Dauer hat vielen Leuten, glaube ich, richtig zugesetzt. Für viele Menschen aber also grundlegende Themen aufgegriffen. Ich glaube, das hat es befeuert. Plus, und das ist, glaube ich, das, was man auf keinen Fall vergessen darf, dass der Bedarf grundsätzlich steigt, weil unsere Gesellschaft sich verändert.
Ja.
Und das ist nicht Schuld Corona. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade ganz, ganz gefährlich ist, dass gesagt wird, das bei Kindern und Jugendlichen oder bei Erwachsenen, ja, durch Corona steigt der Bedarf. Nein, wir haben gerade einen grundsätzlich steigenden Bedarf, weil wir, glaube ich, unterschiedliche Stressfaktoren in unserer Gesellschaft haben, die nicht hilfreich für uns sind. Ja, das ist nicht nur Corona, da sind, glaube ich, andere Faktoren auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt beispielsweise die Diskussion bekomme über den Lehrermangel, wie dem begegnet werden soll, und ich arbeite auch parallel viel in Schulen und arbeite auch mit Lehrern in der psychischen Gesundheit und so, mache da viele Workshops. Also was mir da entgegenkommt, auch also wirklich an Belastungen, die sie erleben. Also meine Frau ist auch Lehrerin. Was da wirklich geleistet wird von Lehrerinnen und Lehrern. Und was da jetzt für eine Idee gekommen ist. Also, boah, bin ich schockierend. Also bin ich schockierend. Aber das kennst du ja aus deiner Forschung aus Dortmund.
Ja. Okay.
Das soll kein Thema werden.
Genau, lass uns zurückkommen. Mich würde noch interessieren, oh, so viele Fragen, aber ganz simpel, vermisst du die Forschung, beziehungsweise wie viel mit Forschung hast du denn noch am Hut, in Anführungsstrichen?
Ja, ich vermisse Forschung. Nicht so, dass ich jetzt mein Leben dagegen eintauschen würde. Also es ist eine Sehnsucht, die ich erlebe, aber die jetzt nicht so groß ist, dass ich sage, boah, da muss ich jetzt unbedingt was machen. Ich schreibe immer mal wieder noch Artikel. Ne? Also bin ich ja schon immer wieder noch mal mit drin. Aber eher praxisorientiertere. Also jetzt gerade kommt zum Beispiel in der Leistungssport ein Artikel, wo mit Lothar Linz zusammen, wo wir über ein heuristisches Modell schreiben, wie man Verhalten verändert, beispielsweise. Ne? Für Trainerinnen und Trainer, Titel, warum machst du nicht das, was ich sage? Typisches Thema, was Trainerinnen und Trainer vielleicht
Ja.
im Sinne von, ich gebe eine, ich, also jetzt, wenn es mal im Modell spricht, ich gebe, mache eine Intervention und die wirkt nicht. Und es liegt selten daran, dass der andere vielleicht dumm ist, sondern was dann der ist unfähig. Ne? Ist ja noch häufig gerne ein Erklärungsmodell. Aber da gibt es ganz, ganz viele andere Gründe. Und da haben wir ein heuristisches Modell genutzt, also so eine Mischung aus dem transtheoretischen Modell aus der Suchtforschung von Di Clemente und Prochaska und dem Vier-Stufen-Modell der Kompetenzentwicklung, das haben wir zusammengebaut, weil ich glaube, dass das einfach ein total wertvoller Aspekt für Trainerinnen und Trainer ist. Genau, aber sowas schreibe ich halt. Ne? Also ist dann gerade eher praxisorientiert, aber
Theorie basiert
genau,
trotzdem.
theoriebasiert für die Praxis. Studien würde ich total gerne, ich habe immer wieder coole Studienideen, aber ja, keine Zeit dazu. Also jetzt im Rahmen unseres Projektes, worüber wir vorhin gesprochen haben, ich weiß nicht, ob ich nennen darf, weiß ich gar nicht. Das will
Das
ich alles
auch doch, ich
sehr
glaube, das kannst du machen, klar.
ja, okay. Also dieses Projekt ist halt so ein Online-Stress-Seminar, also eigentlich nicht Stress ist falsch, Online-Prüfungsdruck-Seminar, also Umgang mit Druck, Performing Under Pressure, für Menschen, die halt in bestimmten Situationen was abrufen müssen. Also es geht halt nicht nur um Prüfungen, sondern es geht auch um Leute wie Musiker, die halt Auftrittsangst haben. Oder große Nervosität verspüren. Angst wäre vielleicht schon ein therapeutisches Thema. Aber Menschen, die halt in bestimmten Situationen was abrufen müssen, können auch Polizisten sein, Feuerwehrleute, auch Sportler selbstverständlich, haben wir halt einen Online-Kurs, der nennt sich Ready to Perform. Kann man ja mal reingucken. Ready2perform.de. Mit Christian Luther zusammen mache ich den. Und genau, den wollen wir halt wissenschaftlich validieren, ob das sinnvoll ist, was wir da tun. Und ja, das ist natürlich etwas, was jetzt ansteht. Dann habe ich natürlich so ein bisschen meine Sportrunde, wo ich ja halt diese Qualität, also wo ich ja Interviews mache mit Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern und auch Trainerinnen und Trainern zu deren mentalen Werkzeugen und mentalen Vorbereitungen, Umgang mit Misserfolg etc. Und da will ich eigentlich eine qualitative Studie draus machen. Muss noch einen Kooperationspartner finden. Franzi. Ja, aber ich habe da, glaube ich, echt krasses Datenmaterial, weil das wirklich halt teilweise, also Olympiasieger, Weltmeisterin, Weltmeister, das ist schon echt krass. Aber also da würde ich gerne eine qualitative Analyse draus machen, weil ich glaube, da kann ganz, ganz viel drinstecken, aber habe ich einfach keine Zeit zu. Also, weil ich einfach in so vielen verschiedenen Projekten einfach gerade drinstecke und wo ich dann, auch wenn ich da Bock drauf hätte, einfach sage, nee. Also ja, Bock, aber nicht so viel Bock, dass ich da gerade irgendwas ändern möchte.
Also das heißt, wenn du drauf guckst, du bereust auch nicht, wie du dich entschieden hast. Also dass du doch stärker in, okay, gar nicht.
Also ich bin super happy damit, wie mein Weg gegangen ist und bin super glücklich da, wo ich gerade bin. Ja.
Und gab es in der Zeit, als du sagtest, so, es hat sich so aufgedrängt, diese Selbstständigkeit, gab es da trotzdem irgendwas, wo du gesagt hast, oh, aber trotzdem mit 20 Stunden an der Uni irgendwie noch so eine gewisse Sicherheit wäre auch schön?
Tatsächlich nur leicht. Natürlich war dieser Gedanke da und dieses Abwägen. Aber dadurch, dass ich nicht so ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe, war das für mich weniger problematisch.
Okay.
Genau. Also ich habe gut und natürlich, wie gesagt, also ich glaube, die Konstellation war sehr günstig für mich, weil ich da relativ einfach die Entscheidung treffen konnte. Also wenn ich wirklich, wie gesagt, wenn ich von Reißbrett auf das nochmal aufmachen muss, oder wenn ich jetzt entscheiden muss, ich mache mich jetzt selbstständig, ohne dass ich weiß, wo es hingeht, glaube ich, wäre natürlich auch, glaube ich, mein Erleben vielleicht ein ganz anderes gewesen, als es jetzt war. Also, wie gesagt, weil die Konstellation war, wie es war.
Und gibt es von deiner Außenwelt, gab es da irgendwann mal der Punkt, wo die gesagt haben, das ist seltsam, wie du dich entscheidest oder überraschend oder geh doch lieber an die Uni, das ist
Meine
doch die
Mama.
sicher, deine Mama, ja?
Meine Mama, ja. Als ich gesagt habe, ich will Psychologie studieren grundsätzlich, weil
Also.
sie ist Krankenschwester und die hat natürlich Psychologie-Assoziation nur ihren Psychologieprofessor aus ihrer Schulzeit als ja, Krankenschwester aus den 70ern und sagt, nee, also nee, so einer kannst du nicht werden. Damit kannst du auch kein Geld verdienen. Ja, also das ist natürlich nur ihre Assoziation gewesen, aber grundsätzlich kam sonst aus dem Umfeld, glaube ich.
War für keinen überraschend.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Okay. Was würdest du denn jungen Leuten, die auch in diesem Prozess sind, also wir hatten das ja schon jetzt mehrfach angesprochen, die ein bisschen an der Uni sind und auch ein bisschen praktisch arbeiten, was würdest du denen gern mit auf den Weg geben im Zuge ihrer vielleicht Entscheidungsfindung?
Entscheidungsfindung, welche Entscheidung? Also welche Entscheidung?
Naja, wie sie danach weitermachen, ob sie vielleicht eine Uni-Karriere, also ich meine, natürlich ist alles super individuell, aber worauf man vielleicht achten könnte oder was man vielleicht auch wissen sollte.
Ist eine vielschichtige Frage. Ne? Also definitiv. Also wissen sollte, also ich sollte natürlich mir klar machen, also ich glaube, sehr wichtig ist, sich klar zu machen, in welchem Arbeitsfeld ich mich bewege. So, wenn ich mich, also natürlich, also erster Schritt, mir sollte klar sein, was ich machen will. Punkt. So, was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte vertrete ich? Wo möchte ich mich sehen? Wo will ich meine Energie reinsetzen, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu entscheiden? Ist ja dann sowieso schon eine privilegierte Position, wenn du dich entscheiden kannst. Geil, ich kann mir aussuchen, wo ich hin möchte. Das ist ja schon großartig. Da natürlich sich klar zu machen, was mir wichtig. Dann ist aber der zweite wichtige Schritt, und den, glaube ich, vergessen viele, sich klar zu machen, in welchem Arbeitskontext bewege ich mich denn da? Und was bedeutet das? Also wenn ich in der Wissenschaft bin, mir klar zu machen, ja, ich habe befristete Verträge, es gibt nicht viele Stellen, die verbeamtet werden oder wo ich eine feste Anstellung bekomme oder ähnliches. Das muss ja mir klar sein, also in dem Kontext, also wo bewege ich mich da und mit welchen Sachen habe ich dann zu tun? Und dasselbe auch für das praktische Feld. Also ich kann jetzt natürlich nur eher in erster Linie für das praktische Feld sprechen. Und sich da sehr klar zu machen, in welchem Arbeitsfeld wir uns da gerade bewegen. Sich klar zu machen, okay, ich sollte immer einen Plan B haben in dem praktischen Feld, dass ich, also ich bin dankbar, ich bin Therapeut, ich habe immer einen Plan B. Ne? Mir ist sehr bewusst, dass ich jetzt aktuell vielleicht ganz gut, also ein Bild nach außen hin abgebe, was Leute anspricht. Wie ich Workshops halte, wie durch meine Altersstruktur, die ich gerade habe, was ich gerade nach außen verkörpere, also die Assoziationen, die bei Leuten ausgelöst werden durch mich. Das kann sich in 10 Jahren verändern. Wenn dann Sportlerinnen und Sportler sagen, oh, der ist aber alt, mit dem will ich nicht arbeiten. Und andere Kolleginnen und Kollegen viel mehr die Sprache der Jugendlichen vielleicht auch sprechen. Ja, ich weiß nicht, was da für noch Entwicklungen kommen, über welche Medien man plötzlich arbeitet. Und vielleicht spreche ich die Leute dann auch nicht mehr an. Und kriege deswegen auch keine Aufträge mehr als Selbstständiger. Und habe vielleicht irgendwo einen Schritt verpasst, dass da irgendwie irgendwo ich, ja, dass der Zug an mir vorbeifährt. Ne? Das kann ja passieren, aber ich habe dann immer die Möglichkeit, in die therapeutische Arbeit zu wechseln. Und habe nicht den Druck, ich muss jeden Job annehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem gerade sehr klar sein muss. Wir sind in Deutschland, aus meiner Perspektive, wir sind kein Sportland. Fakt. Also sieht man ja daran, wie viel Sportunterricht in der Schule ausfällt und wie wenig da die Politik Geld rein investiert, dass unsere Hallen vernünftig aussehen, dass unsere Spitzensportakademie, also die Trainerakademie in Köln, also, oder auch, gut, die Sporthochschule hat jetzt ein neues Gebäude bekommen, aber vorher, also eigentlich das Aushängeschild unserer sportlichen Ausbildung. Also wie das nach außen aussieht, von der Gebäudestruktur her und von der Ausstattung her, muss man in Frage stellen. Olympiastützpunkte grundsätzlich. Wenn du da vergleichst in England, Großbritannien, Australien, USA, also wenn da die Sportstätten anguckst und welche Wertigkeit der Sport hat, alles Vor- und Nachteile, ganz wichtig. Wenn bei uns entschieden wird, geben wir Geld ins Sport oder in andere Bereiche. Sport, glaube ich, nicht unbedingt der Bereich, wo gerne, also wo sofort alle sagen, ja klar, da geben wir Geld rein. Und das muss uns mal klar sein, dass unser Sportsystem irgendwann an seine Grenzen stößt, wo investiert wird und wo Sponsoren ihre Gelder reingeben, etc. Demzufolge wird irgendwann nicht noch mehr Sportpsychologie Geld bekommen oder ähnliches. Also das heißt, wir kriegen gerade eine Masse an Sportpsychologen aufs Feld. Auf ein Feld, das nicht im selben Verhältnis wächst. Demzufolge, wenn ich nur Sportpsychologe bin, werde ich meiner Meinung nach irgendwann ein Problem bekommen, außer ich bin in die glückliche Lage gekommen, dass ich durch Dynamiken eine Stelle bekommen habe oder so viele Kontakte habe, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Aber das sind, glaube ich, nur wenige und sind nicht alle, die jedes Jahr mit auf den Markt kommen. Und da immer einen Plan B zu haben, ist, glaube ich, extrem wichtig und eine breitere Aufstellung zu haben, dass man in unterschiedliche Bereiche gehen kann. Also, ja, ich mache viel Sport, aber Sport ist definitiv nicht meine Haupteinnahmequelle, sondern ich bin in der Wirtschaft, ich bin in Schulen, ich mache Therapien, ich bin in unterschiedlichsten Kontexten unterwegs. Klar, weil es auch einfacher ist als Sportpsychologe. Also wenn ich im Unternehmen bin, gehen die Leute gerne zu meinem Vortrag als der Sportpsychologe statt, oh, der Psychotherapeut. Also es ist einfach auch ein Label, das total wertvoll ist. Ne? Aber darauf darf ich mich meiner Meinung nach nicht verlassen. Und deswegen finde ich, glaube ich, es extrem wichtig zu wissen, in welchem Arbeitskontext bin ich unterwegs, wie verändert sich der Arbeitskontext, wie wird er in 5 oder 10 Jahren sein, wenn ich in den Kontext auch erst reinkomme, wenn ich jetzt anfange, mich mit diesem Feld zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja, also beschäftige dich mit dem Arbeitskontext, mit dem du zu tun haben möchtest, weil am Ende hört sich doof an und sehr materiell, du machst den Job, damit du irgendwann deine Familie ernähren kannst. Und das ist, glaube ich, auch relevant und wichtig, durch das klar zu machen, dass du auch die Möglichkeit dafür bekommen musst.
Aber also du hast ja jetzt Prognosen quasi abgegeben, wie das in den nächsten 5 bis 10 Jahren sein könnte. Hast du das Gefühl, dass du das sehr selbstsicher machen kannst, oder gibt es da für dich auch Variablen, wo du denkst, naja, das weiß man nicht, könnte sich auch so oder so entwickeln?
Also, du hast vollkommen ganz recht, das sind alles Prognosen von mir, die hypothetisch sind, ne, die einfach deswegen sind, wie gerade also einfach wie aus der Vergangenheit Entscheidungen aus der Politik getroffen wurden, wie sie in der Zukunft möglicherweise getroffen werden. Ich habe keine Glaskugel, kann es nicht sagen. Nur glaube ich nicht, also solange wir Trainerinnen und Trainer haben, die gefragt, wenn die sagen, ich bin hauptberuflich Trainer und dann gefragt werden, wofür verdienst du dein Geld? Oder was machst du beruflich? Solange wir so ein gesellschaftliches Bild auch vom Sport haben. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, das wird sich nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre verändern, dieses gesellschaftliche Bild. Bin ich fest davon überzeugt, dass wir einfach da im Sport Schwierigkeiten haben, noch mehr, also ein Finanzvolumen zu schaffen, wodurch zum Beispiel alle Basketballteams, also ich gehe jetzt mal raus aus dem Fußball, weil Fußball ist für mich eine eigene Sache, aber nichtsdestotrotz nehmen wir an, im Fußball schaffen jetzt alle, jede Mannschaft muss nochmal einen Sportpsychologen im NLZ anstellen. Sind wir trotzdem nur bei 36 Stellen. Und wir kriegen aber 60 Sportpsychologen pro Jahr auf den Markt. Ja, mit 2 Mastern und einer ASP-Ausbildung. Ja. Und zuzüglich dessen, also nehmen wir mal Basketball als Beispiel. Ne, jetzt haben die Mission ausgerufen, 2035 müssen die Mannschaften fast das Dreifache vom Etat von heute haben. Und das so, ja. Wo kommt das Geld her? Also du musst ja erstmal Sponsoren haben, die wirklich auch da das Geld so in der Größe reinbuttern und auch das öffentliche Interesse. Und Basketball wird auf Telekom, also auf einem Privatsender gesendet. So, du musst auch erstmal dann auch den Mehrwert für die Sponsoren schaffen, dass die Leute da auch Geld rein investieren. Im Sinne von, naja, ich habe davon was als Sponsor, dass ich jetzt davon auch eine gewisse Reichweite bekomme. Also das ist, finde ich, glaube ich, echt schwierig. Ja, einfach aufgrund dessen, welche gesellschaftliche Akzeptanz Sport bei uns hat. Und wir haben einfach auch die Situation der Politik, wie sie ist. Ne, dass unfassbar viel Geld gerade durch unterschiedlichste Krisen entsprechend nötig waren. Aber dieses Geld fällt ja nicht von Bäumen, das muss irgendwo auch wieder eingespart werden. Und ich befürchte leider, dass das tatsächlich auch in Bereichen ist, wo vielleicht die Politik nicht die größte Wertigkeit auflegt. Und ein Fakt ist da einfach Sport. Und das ist leider so. Wenn man sich den olympischen Etat anschaut, den wir zur Verfügung haben, im Vergleich zu anderen Nationen. Klar, ist immer noch dann der Anspruch in Deutschland, wir wollen so und so viele Goldmedaillen haben. Hat man jetzt bei den letzten Olympischen Spielen ja auch gesehen, dass dann darüber moniert wird, dass wir ja nicht mehr olympische Spitze sind. Aber der Schritt dann daraus zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber da rein investieren, der kommt ja nicht. Und ich glaube nicht, dass sich das im nächsten Olympiazyklus so schnell ändert.
Hoffen wir, dass du Unrecht hast.
Ich hoffe es auch, aber ich bin einfach nur, also ich bin da auch kein, ich sehe mich da auch nicht als Pessimist, sondern ich sehe mich da einfach gerade als Realist. Und ich finde es extrem wichtig, du hast mich da gefragt, was ich jungen Kolleginnen und Kollegen hatte. Und mich rufen auch immer wieder gerne auch Studentinnen oder melden sich bei mir und fragen nach, ob ich denen nachgeben darf. Ich bin einfach realistisch. Also ich finde es einfach ich fände es unverantwortlich, wenn ich diese Sichtweise hätte und Leute sagen, nein, mach das ruhig, ein total toller Job. Und oh, du wirst sicherlich total erfolgreich sein. Das fände ich verantwortungslos. Und den Leuten klarzumachen, hey, musst du dir bewusst machen, in welches Arbeitsfeld bewegst du dich gerade? Und möchtest du alles auf diese Karte setzen? Oder suchst du dir lieber noch entsprechend also einen Ausbildungsrahmen für dich, der dir verschiedenste Möglichkeiten eröffnet? Da kommt vielleicht jetzt gerade doch so ein bisschen dieses Sicherheit. nur ein bisschen Sicherheitsbedürfnis vielleicht da noch mit auf, das schon, weil ich das in dem Fall, glaube ich, einfach auch als fahrlässig so sehen würde.
Okay. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du nicht nur mit Sportpsychologie quasi dein Geld verdienst. Kannst du uns so deinen Arbeitsalltag ein bisschen schildern?
Ja, also ich habe keinen richtigen Alltag, weil einfach jede Woche anders ist, ganz klar. Morgen beispielsweise habe ich, also morgen habe ich, nämlich morgen, morgen Sonntag, aber trotzdem, ich arbeite morgen trotzdem. Morgen habe ich tatsächlich einen Workshop mit einer also mit einem Basketballverein zum Thema Prävention. Da mache ich einen Vortrag zum Beispiel, aber das ist nicht für den Basketballverein, sondern der Verein ist einfach nur der Träger, der Sponsoren einlädt. So, und dann halte ich da morgen einen Vortrag zum Thema Erholung und zum Thema Performing Under Pressure. So, das dann morgen zum Beispiel. Und am Montag habe ich dann beispielsweise Coachings online, wo ich dann zwei Sportlerinnen habe, habe dann eine Therapie in meiner Praxis, wo ich halt dann einen Nicht-Sportler als Therapie habe. Also das versuche ich immer noch, dass ich immer, also ich versuche immer einen Patientenstamm zu haben mit Nicht-Sportlern, um einfach auch normale Themen auch mal nochmal zu haben. Genau, bin dann nächste Woche zum Beispiel auch in der Schule, habe da einen Workshop zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen, das war ich wirklich auch mal wieder mal zu haben, weil ich das wichtig finde, aber ich finde es super wertvoll, was wir Sportlerinnen und Sportlern beibringen, Thema Konzentration, Thema mit Misserfolg umzugehen. Und ich finde, das ist aber eigentlich Know-how, das Kinder und Jugendliche vom Grund auf mitbekommen sollten. Und deswegen gehe ich gerne auch in Schulen, wo ich halt Prävention betreibe. Ne? Bin nächste Woche dann an der Trainerakademie in Köln, habe da dann 2 Tage das Seminar mit den Diplom-Trainern. Habe da dann 2 Themen, also bin da vielseitig unterwegs mit Trainerausbildung und so weiter. Habe dann wieder am Wochenende einen Workshop mit einem Tennisverein, wo ich unterwegs bin, habe zwischendurch immer wieder Office, ne, und dann immer wieder mal Einzelgespräche irgendwo dazwischen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Genau.
Wie machst du das dann mit dieser berühmt-berüchtigten Work-Life-Balance? Also, also mit Urlauben, oder? Also das ist ja schon schwierig, weil du ja dich auch an den Sportkalender irgendwie halten
musst. Genau, also jetzt diesen Sommer wird zum Beispiel schwierig, weil wir haben eine WM, also ich betreue die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft, paralympisch, und leider ist die WM verlegt worden letztes Jahr. Die war eigentlich im November gedacht, die ist jetzt auf den Juni gelegt worden. Sind wir so mit 3 Wochen irgendwie unterwegs, und dieses Jahr ist auch gleichzeitig Europameisterschaft mit denen, also das heißt, wir haben WM, EM im einem Jahr deswegen, und nach der WM ist 4 Wochen später schon wieder die EM in Rotterdam. Also das heißt, der Sommer ist bei mir dieses Jahr ziemlich geblockt, und jedes Jahr im Sommer habe ich eh immer die ganze Trainerausbildung, wo ich dann unterwegs bin. Also von der Deutsche Basketballbund sind das immer dann schon 4 Wochenenden, wo ich unterwegs bin, und nochmal andere Projekte, wo ich da unterwegs bin. Das heißt, da ist der Sommer eigentlich immer schon ganz gut ausgebucht. Es ist eine Herausforderung. Also als Selbstständiger, das kennen viele vielleicht, ich hatte jetzt tatsächlich vor 2 Wochen hatten wir ein internes sportpsychologische Intervision, wo wir ausschließlich mal das Thema hatten, wie organisiert man sich selbst? Also wo wir uns mal ausgetauscht haben und überlegt, also, weil ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung für viele Kolleginnen und Kollegen. Beispielsweise die Entscheidung, wann nehme ich jemanden neu auf? So. Also wie viele Coaching- oder Therapieplätze habe ich überhaupt? Und wann mache ich das? Also meine Kollegen in der Praxis haben es einfacher. Die sagen dann, okay, ich habe jede Woche meine Patienten, und Donnerstag ist Frau Müller um 14 Uhr, und die kommt jetzt nächste Woche und dann vielleicht irgendwann mal 2 wöchentlich und so weiter. Und ich habe verschiedene Therapieslots einfach fest. Dadurch, dass ich halt keine feste Struktur habe, muss ich mir immer wieder ganz klar machen, okay, wie viele Slots habe ich eigentlich? Und wann kann ich eigentlich jemanden neu dazunehmen? Und wie viele muss ich eigentlich innerhalb eines Projektes, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite mit den Schiedsrichterinnen des Deutschen Fußballbundes beispielsweise, und da stehe ich auch für Einzelgespräche zur Verfügung. Wenn die sich melden, dann kann ich auch nicht sagen, ja, sorry, erst in einem halben Jahr. Das muss ja auch irgendwie so ein bisschen auch vorausschauen, okay, wie viele Plätze brauche ich vielleicht, wo muss ich vielleicht wieder was hin und her schieben. Also das ist tatsächlich ein bisschen herausfordernd. Da hatten wir tatsächlich mal eine Sitzung, wie jeder sich da organisiert. Und Work-Life-Balance halt, ist jedes Jahr ein neuer Prozess für mich, wo ich Dinge lerne. Ich glaube, ich bin da mittlerweile besser drin, also weil ich einfach, ja, immer mich weiterentwickle in meiner Struktur. Ich blocke jedes Jahr Also wenn ich meinen Jahresplan plane, blocke ich schon Zeiträume, wo ich frei mache, also wo ich Urlaub mache, wo ich Wochenenden frei mache. Also ich muss mir meine freien Zeitblöcke in meinem Terminplaner blocken schon, dass ich es nicht belege und den Überblick verliere. Also es war vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, dass ich irgendwie einfach, weil ich noch einen Papierkalender damals geführt habe, dass ich irgendwann einfach den Überblick verloren habe und einfach 6 Wochen am Stück durchgearbeitet habe, weil ich einfach nicht mehr einen freien Tag eingeblockt habe. So, weil du einfach cool Auftrag, ach cool, ja, da passt was rein. Okay, machen wir das dann, machen wir da was. Und plötzlich mal auch, oh shit, ich arbeite 6 Wochen durch, das ist nicht gut. Mittlerweile ist es halt so, ich habe feste Zeitblöcke, die immer in meinem Kalender jede Woche geblockt sind für frei. Und die schiebe ich dann zwar mal hin und her oder so, weil ich dann sage, okay, dann arbeite ich da mal morgens und dann mache ich aber abends dann frei. Also das schiebe ich hin und her und versuche so auf die Art und Weise, mich zu schützen.
Okay. Gibt es irgendeine Frage, wo du denkst, die habe ich noch nicht gefragt und die sollte man aber wissen? Weil sonst würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen,
Okay,
die
dann
ich
sind die,
persönlich.
glaube ich, gut.
Okay, weil die mag ich auch mal besonders gerne.
Okay.
Was hättest du denn gerne vorher gewusst?
Was hätte ich vorher gewusst? Ich hätte gerne vorher gewusst, wer gut mit wem kann und wer gut nicht mit wem kann. Fettnäpfchen im Vorfeld schon zu vermeiden, die tatsächlich in der Community tatsächlich auch vorherrschen. Das hätte ich zum Beispiel schon sehr gerne vorher, also ein bisschen mehr so dieses Niederschwelligere, das hätte ich schon gerne vorher gewusst.
Ist dir da mal was Unangenehmes passiert, von dem
Ach
du nicht
ja, da ist mir.
berichten kannst?
Nein.
Nein. Schade.
Nein.
Okay, aber ich gehe davon aus, das war irgendwie so, du warst total begeistert oder weniger begeistert von
Ja,
dem.
ich war einfach euphorisch und habe gedacht,
Ja.
ach cool, ich habe doch jetzt eine Ausbildung gemacht und ich darf doch jetzt was. Also los, ne? Aber so die unausgesprochenen Regeln hätte ich schon an mancher Stelle schon gerne gewusst, die leider auch trotzdem bestehen.
Oh, kannst du uns die nennen?
Ja, also es gibt halt. Nee, lassen wir mal. Lassen. Nee.
Also, woran ich mich noch erinnere, dass sowas wie Kaltakquise zum Beispiel nicht gerne gesehen ist.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Kaltakquise, aber das habe ich tatsächlich, aufgrund meiner Struktur muss ich das nie tun. Nee, es geht halt eher so darum, welche Gelder darfst du beanspruchen, welche nicht. Die Personen, die Gelder verwalten, darfst du die ansprechen oder nicht? Und wie darfst du sie ansprechen? Und dass das ja keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sie anspricht, obwohl man eigentlich alle Qualifikationen dafür besitzt. Ja,
Okay.
da ist das nochmal eine Besonderheit gewesen.
Okay.
Ja, das hätte ich gerne im Vorfeld mal gewusst.
Okay. Also würdest du sagen, immer mit Bedacht und mit
Ja.
viel Respekt sowieso, aber.
Also, genau, weil nicht, also nicht missverstehen, ich war jetzt nicht respektlos oder so,
Nee,
ne?
nee, nee.
Sondern ich war, glaube ich, zu naiv.
Ja, okay. Was
Genau.
ja auch charmant sein
Ja, absolut. Als
kann.
Anfänger darf man es sein.
Okay. Was würdest du denn immer wieder so tun und was vielleicht auch nicht? Also was vielleicht nicht, haben wir jetzt, glaube ich,
Genau.
gehört.
Also was wir immer so tun, ist tatsächlich so diesen Weg, den ich gegangen bin. Also ich würde und die Therapeutenausbildung würde ich sofort wieder so machen. Würde ich sofort wieder machen. Das ist äußerst wertvoll gewesen. Was ich nicht so tun würde, wie gesagt, also ich würde gerne, also ich glaube im Nachhinein an mancher Stelle mir ein bisschen mehr Zeit für manche Dinge nehmen. Ja, also definitiv andere Schwerpunkte manchmal setzen, also auch Richtung eigene Zeit. Also wie gesagt, ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr schnell durch viele Dinge durchgegangen und hätte mir an mancher Stelle vielleicht auch inhaltlich gerne noch ein bisschen mehr Zeit genommen. Ja, also wenn ich mir wirklich mehr Zeit genommen hätte, Dinge noch ein bisschen besser zu verstehen oder mich mehr mit Dingen zu beschäftigen, ein bisschen mehr die Zeit vielleicht an manchen Stellen auch zu genießen. Das ist tatsächlich etwas, was ich anders tun würde. Auf der anderen Seite wird es halt das Doppelschneidige, wäre ich dann nicht da, jetzt, wo ich bin. Also ist sowohl als auch.
Aber es finde ich wichtig für den Nachwuchs, weil es ja schon krass ist, wie viel du einfach gemacht hast und du 36 bist, ne? Also das ist ja. Und da zu sagen, so, okay, wenn ihr all das auch machen wollt, ist es vielleicht in Ordnung, wenn ihr am Ende des Tages 38 seid.
Ja,
Oh.
absolut.
Oder
Absolut. Aber das kannst du halt im Vorfeld halt schwer absehen. Ne? Und
Ja,
es ist halt in
voll.
so einer Dynamik irgendwie drin. Ist jetzt nicht, also jetzt nicht missverständlich, ich bin nicht irgendwie so erfolgsangetrieben, aber ich muss irgendwas erreichen. Überhaupt nicht, gar nicht. Also das sind tatsächlich einfach Dynamiken gewesen, die sich einfach ergeben haben zum Teil. Und aufgrund meiner Struktur ich irgendwie gemanagt bekommen habe. Und im Nachhinein aber hätte ich gerne hin und wieder mal mehr innegehalten. Was Teil aber auch des Prozesses war, glaube ich. Also auch, glaube ich, glaube, es am Ende war es auch hilfreich, dass ich immer wieder auch gegen eine Wand gefahren bin, um zu reflektieren, okay, das sollte nicht passieren, was muss ich jetzt ändern? Also es ist natürlich auch ein Lernprozess einfach gewesen. Und ich glaube, den konnte man mir vorher auch einfach nicht abnehmen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach, also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht darüber sprechen, wenn ich sage, ich würde mir gerne mehr Zeit für Dinge nehmen. Was ich heute halt tue, hätte ich diesen Prozess nicht durchgemacht. So, also, weil damals war ich einfach nicht so.
Ja, du warst schon mal sehr aktiv einfach, ja.
Ist
Und
so, war ich immer. Also, weil es mir einfach unfassbar viel Freude gemacht hat. Ich habe immer schon drei Mannschaften trainiert oder so, weil ich es einfach geil fand. Und mir einfach unfassbar Spaß gemacht hat, mit Kindern da zu arbeiten. Und ja, ich aber einfach auch aus einer Familie komme, wo man einfach immer gearbeitet hat. Ne? Und ich nicht, also Eltern hatte, die mich immer gut, also die mich finanziell aushalten konnten. Da musste ich immer arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja.
Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast?
Seminare und Workshops müssen Spaß machen, dann lernen die Leute. Es war tatsächlich noch in der ASP-Ausbildung Lothar Lenz ein Satz. Der Inhalt ist, also er hat, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, vielleicht habe ich es
Nee,
vorher nur so interpretiert.
ich weiß, wie es wortwörtlich war, weil ich das auch einen großartigen Satz. Er hat immer gesagt, mach eine Story draus.
Machen Story raus.
Ja, das hat
Machen
er, das
Story
fand
raus.
ich
Genau.
super, super cool.
Ich habe mich extrem geprägt. Also, es war einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Der hat mich extrem geprägt in der Ausbildung damals, dass er sagt: Wenn die Leute keinen Spaß bei dir haben, lernen sie auch nichts. So, und das ist, glaube ich, etwas, was ich ex vielleicht manchmal auch ein bisschen übertreibe. Weil meine Workshops und Seminare sind immer, also versuche ich immer erstmal, dass Leute lachen, dass sie Spaß haben, dass sie anhand von Experimenten, also jetzt nicht irgendwie, ich mache Entertainment oder so weiter, überhaupt nicht. Sondern ich will, dass die aktiv werden, dass sie was machen müssen, wodurch sie einen Aha-Effekt haben. Dass sie einfach erleben, was ich ihnen gleich erkläre oder was wir zusammen erarbeiten. Und das mache ich sehr extrem, weil ich das einfach wichtig und wertvoll finde. Und das hat mich, glaube ich, in meiner Arbeit sehr geprägt. Also wirklich. Und dann kamen, glaube ich, noch andere Dynamiken dazu, weil ich auch ein Buch zum Thema Impact-Übungen damals noch gelesen habe. Also da gab es unterschiedliche Dinge, die mich da, glaube ich, also dann sehr zusammengelaufen sind wieder und mich dann wieder geprägt haben. Genau. Aber das war, glaube ich, einer der wichtigsten Ratschläge für mich. Die Arbeit muss den anderen Spaß machen. Und wenn es Spaß macht und wenn ihr, also nicht missverstehen, Therapie macht nicht immer Spaß für Leute, ganz klar, es ist auch unangenehm. Aber ich muss die Aufmerksamkeit catchen.
Welche Ziele hast du denn für dich für die Zukunft? Möchtest du vielleicht mal wieder zurück an die Uni oder wie stellst du dir das für dich so vor?
Also für mich persönlich, ich habe wichtige Dinge, die mir immer mal wichtig waren, schon jetzt, also ich konnte nicht abhaken, ich habe ein Buch rausgebracht, das war also letztes Jahr für mich halt wichtig. Ein Traum ist für mich noch Olympia oder Paralympics, also durch Corona leider verhindert worden. Jetzt hoffe ich, mit den Basketballern halt nächstes Jahr zu den Paralympics fahren zu dürfen. Das ist natürlich ein Traum, wobei der mehr und mehr auch in den Hintergrund rutscht, weil ich einfach jetzt Familie im Vordergrund habe. Nachwuchs ist geplant und das soll mehr Raum kriegen. Also wir haben ja vorhin über Work-Life-Balance gesprochen. Ich habe, glaube ich, jetzt gute Rahmenbedingungen geschaffen, dass ich sagen kann, ich will mich zurücknehmen und will einfach mehr Zeit für die Themen haben. Und da ist, glaube ich, jetzt das größte Ziel, da einfach weiter dra mehr Zeit zu haben, schöne Momente einfach auch zu genießen und zu haben. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele für mich. Ja, beruflich habe ich da jetzt eigentlich gar nichts mehr groß.
Bist du durch, nochmal Olympia und dann ist Gott sei Dank
Also,
nochmal.
Olympia oder Paralympics wäre halt schön, ja. Also, was noch vielleicht so ein schöner Traum wäre, tatsächlich auch so mal Richtung Golf oder Tennis, mal wirklich so einen Spieler auf der Tour zu begleiten. Also, das wäre auch mal was ganz Spannendes. Das wäre auch mal also ein ganz anderes Setting. Aber tatsächlich, da habe ich jetzt gar nicht so, habe ich keine Ambitionen an sich, sondern ich will da einen guten Job machen. Ich will, dass Leute mich nicht brauchen. Das ist ja so ein bisschen so meine mein Credo, ich will, dass Leute mich nicht brauchen und dass Leute auch nicht zu mir müssen, deswegen bin ich viel in Prävention. Ich will, dass Leute nicht zu mir müssen. Und das ist, wie mein Tag einfach gestaltet ist, und das finde ich okay, und da brauche ich jetzt nicht irgendwie was Besonderes erreichen.
Okay, dann nochmal die Frage. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was ich noch nicht gefragt habe, wir noch nicht besprochen haben?
Nee, überhaupt nicht. Wie geht's dir?
Gut, aber das können wir gerne danach nochmal ausführlicher besprechen. Dann meine allerletzte Frage. Wem möchtest du denn Danke sagen?
Also an erster Stelle natürlich meine Eltern. Also ohne die hätte ich das so, wie ich es gestaltet habe, nie gestalten können. Die haben mich unterstützt mit ihren Möglichkeiten, die sie hatten, und haben mir immer die Chance gegeben, dass ich machen konnte, was ich für richtig halte. Also das ist natürlich unfassbar wertvoll. Dann natürlich aktuell meine Frau, die sehr viel akzeptiert und unterstützt bei vielen Dingen, und da, wo wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team sind. Dann natürlich meine Mentoren, extrem wichtig. Also neben Lothar Linz natürlich Michael Kellmann, also der extrem wichtig und wertvoll auch in meinem Leben gewesen ist. Oder meine Kollegen, die damals mit unterwegs waren, Tobias Mieswar, ne, Max Pelka, beziehungsweise jetzt, Tobias heißt ja nicht bei mir so, aber genau. Dann, ja, einfach meine besten Freunde in meinem Umfeld sind natürlich wertvoll gewesen. Du auch ein wichtiger Teil, weiß ja. Und boah, ich immer, also Leute, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, die mir jetzt nicht direkt einfallen, tut mir das direkt leid, aber auf jeden Fall denen danke ich natürlich auch. Ich glaube, das sind jetzt so die ersten, die jetzt hier vor allem in diesem Kontext wichtig waren.
Ja, dann sagen wir natürlich auch vielen, vielen Dank an dich. Es war sehr, sehr spannend, die Einblicke zu bekommen, denke ich. Auch im Zuge dessen, dass das ja eher ein Podcast ist für den wissenschaftlichen Nachwuchs, aber in der Sportpsychologie natürlich die sportpsychologische Praxis einen riesen Stellenwert hat und deswegen das auch super ist, dass wir jetzt jemanden aus der Praxis einfach dabei hatten, um dann auch eine realistische, ja, zumindest eine, ich möchte nicht sagen Warnung, aber zumindest eine Idee zu bekommen, so, das sind Sachen, worüber ihr nachdenken könnt, solltet, um irgendwie Entscheidungen zu treffen und ja, und auch einen spannenden Einblick einfach in deinen Arbeitsalltag zu bekommen, der ja auch sehr wild ist und immer wieder neu und deswegen natürlich auch sehr, sehr spannend. Von daher, wir drücken dir die Daumen, dass es klappt mit den Paralympics.
Dankeschön.
Freuen uns natürlich, dich auf der nächsten ASP-Tagung zu sehen. Dann würde ich sagen, danke dir und alles Gute.
Dankeschön, Dankeschön.